Ein Sonntag, Sonnenschein, beste Bedingungen. Wer könnte da schöner scheitern als wir? Sprach eine Fußballexpertin, die offenbar ein sehr, sehr feines Gespür für die Situation am letzten Sonntag hat. Und damit hallo und herzlich willkommen zur 197. Folge der Gegengerade. Und einen wunderschönen guten Abend, liebe Anna. Ich grüße dich.
Hallo Thomas, guten Abend. Ja, ich schrieb nicht nur das, sondern ich fragte dich vorhin auch, willst du über die Tore sprechen? Muss ich mir das ernsthaft nochmal angucken?
Nein, musst du nicht. Nein, will ich nicht. Nein.
Gut. Also ihr könnt weiterhören. Keine Sorge. Ja, wir werden hier jetzt nicht in offenen Wunden herumstochern. Nur ein bisschen.
Schöner Scheiter mit der Eintracht. Und passenderweise wäre es halt, die letzte Folge war ja die 195. Deshalb heute die 197. Es passt ja irgendwie alles zusammen. Anna, wie hast du das Spiel erlebt? Also wo und wie?
Ich war mal wieder im Stadion. Ich habe irgendwie gedacht, wahrscheinlich trifft es wirklich dieses Phänomen des Schönwetterfans. Ich glaube, eigentlich ist es eine Metapher auf eine Tabellensituation oder allgemeinen Erfolg. Davon kann natürlich nicht die Rede sein. Aber immerhin war es sonnig, es war trocken. Deswegen hatte ich mir eine Karte gekauft und bin mit dem Zug nach Braunschweig gefahren und stand da mal wieder in Block 5. Liebe Grüße. Ja, genau. Das war soweit ganz nett. Ich hatte auch den Eindruck, grundsätzlich war das Stadion schon, alle hatten eigentlich Bock, oder?
Ja,
also so Nordkurve auch relativ voll gewesen und so.
Ja, also ja, doch. Also klar, Hertha, so weit haben die es ja nicht, natürlich auch ordentlich Leute mitgebracht. Klar, ich meine, das Auftreten im Derby und die Chance, die jetzt mit dem Spiel vor uns lag, zumindest mit Hertha punktgleich zu ziehen und jetzt mal wirklich Attacke zu blasen, lockte so Sicherheit den einen oder die andere noch mal ins Stadion. Und du merktest leider von Anfang an, also ich kann jetzt nicht behaupten, dass wir im Spiel von Anfang an drin waren. Das hat sich leider bei 90 Minuten auch nicht mehr geändert.
Das Gefühl
war komisch und irgendwie das erste Tor, das deutete sich irgendwie so schon an. Ich meine, hinterher ist immer leicht quatschen, aber das hatte ich tatsächlich, habe Zeugen schon im Stadion gesagt, es deutete sich irgendwie an. So, die Räume waren riesig. Also Hertha konnte irgendwie machen, was sie wollten. Die haben ja nun wirklich individuell natürlich auch wirklich, wirklich gute Spieler. Regina, meine Sitznachbarin, liebe Grüße an der Stelle, sagte noch so kurz zum Anpfiff und passt mir auf den Fabian Riese auf.
Ja, ja, da hatte ich auch einen im Ohr. Ja, hat sich irgendwie nicht durchgesprochen.
Nee, hättest du mal vorher dem Team sagen sollen.
Ja, also ganz irritierend.
Ja, jetzt sagst du uns das.
Hätte Regina vielleicht mal anrufen sollen.
Ja, wirklich.
Ja, also klar, ne, Toni Leistner, der da noch mit rumwürstelt, ein cooler Typ. Rehse, der mich letztes Jahr im Heimspiel gegen die Hertha echt ordentlich wahnsinnig gemacht hat, zweifelsohne irgendwie ein auffälliger Fußballer in dieser Liga und da direkt eigentlich vor meiner Nase auf der eher rechten Außenbahn sehr, sehr aktiv und sehr umtriebig. Und das ist dann alles irgendwie auch sehr gut gemacht. Aber ich frage mich schon, warum man dem nicht irgendwie eine Weile enger auf den Füßen stehen kann. Also was von dem ausgeht, welche Gefahren, welche Kreativität, das ist ja irgendwie, dafür muss man ja nur Kicker lesen, um das zu wissen. Da braucht man noch keine Ahnung von Fußball.
Beim ganzen Angriff guckt mir nur zu. So, und was immer wieder der Fall war, so links zentral, da klafften einfach riesige Lücken, was halt immer wieder vom Gegner bedient wurde. Und das bekamen wir halt nicht zu. Also Eintracht bemühte sich dann ja anschließend, aber ganz ehrlich, schon da verfiel Hertha irgendwie so einen halben Verwaltungsmodus, hatte ich den Eindruck. Die gucken sich das halt an und sie wussten irgendwie, naja, im letzten Drittel fällt Eintracht sowieso herzlich wenig ein. was ja,
war
auch,
ein zähes Spiel auf jeden
ja,
Fall.
War sehr zäh, weil ich meine, was sich durch die Saison eigentlich zieht, so einen richtigen Angriffsoffensivplan hat Eintracht halt nicht wirklich. Also wenn dann Philipp oder jetzt mittlerweile auch Tempelmann nicht den Sprint anziehen oder einen Sprint anziehen können mit dem Ball, passiert da halt herzlich wenig. Also die Ballbehandlung von Szabo in dem Spiel habe ich zuletzt bei mir selber in der Bezirksklasse gesehen. Also mir versprangen dann auch mal ganz gerne längere Bälle, die so mehr als 10 Meter durch die Gegend flogen. Vom Fuß, das ist für einen Zweitligaspieler halt immer nicht akzeptabel. Also der braucht zu lange, um einen Ball zu verarbeiten, wenn er ihn überhaupt verarbeitet bekommt. Ich habe es auch nicht verstanden, gerade nach diesem emotionalen Poltertor gegen Ulm, warum Szabo, der seit Wochen halt keine Leistung bringt, ob das irgendwie Prinzip Trotz oder Hoffnung ist von Daniel Scherning, also was er schon vorher mit Gomez gemacht hat, dem man ja immer noch zugute halten kann, dass er sich tierisch reingehangen hat und wirklich alles bemüht und zumindest irgendwie so eine Art Unruhe stiftete. Aber Unruhe stiftete, Entschuldigung, jetzt wird es wirklich gerade fies, was ich eigentlich vermeiden will, aber ich habe mich so darüber aufgeregt, als ich in der Startaufstellung sah, unruhig wurde es nur, weil sie sich über Szabo wahrscheinlich kaputt gelacht haben in der Abwehr da hinten. Also der brachte gar nichts zustande. So, und je länger das Spiel lief, wir überspringen jetzt mal alles, vor allem diesen Doppelschlag vor der Halbzeit und auch nach der Pause mit zwei neuen Leuten, zwei neuen Stürmern, wurde es ja überhaupt nicht besser. Es war ja so, weil vorne auch nichts Verwertbares irgendwie ankam, fing an, Philipp sich die Bälle so als Achter irgendwie, also schon gar nicht mehr als Zehner, sondern als Achter, muss man das ja beschreiben, sie aus dem Mittelfeld zu holen. Man denkt so, ja, what the fuck? Die Abwehr weiter irgendwie im Hühnerhaufen-Modus und dieses ganze Spiel einfach von vorne bis hinten nur zum Vergessen. So, damit würde ich schon dieses Spiel abhaken, weil das ja wirklich so ein Katastrophenauftritt. Selbst RTH hatte teilweise so Bälle drin, denkst du, oh, da lässt du dich jetzt auch schon anstecken, wobei der sicherlich noch der beste Braunschweiger war, neben vielleicht als Feldspieler Nicolau. Auch da, warum spielt jetzt erst wieder Nicolau? Also da hat man wirklich gesehen, wenn einer mal Bälle in die Tiefe brachte, dann war das halt prompt wieder er. So, ne? Also.
Ja, nachdem er halt einfach auch spielerweise nicht mehr im Kader gewesen ist. Das finde ich halt einfach so, also diese, dann im Derby in die Startelf und ja nicht mal von der Bank geholt oder von irgendwie so in Notfall einsetzen. Das, was mir noch im Kopf geblieben ist nach dem Spiel oder vom Spiel ist, wie sich Ermin und Köhler teilweise echt ziemlich angegiftet haben. Ja, Köhler sehe ich halt Gifterei, eigentlich ne? irgendwie als eigentlich die Position oder den Spieler, der eben kreativ das Spiel eröffnen sollte. Der ist viel anspielbar. Das sehe ich schon. Kriegt die Bälle auch. Kriegt sie dann aber halt überhaupt nicht kreativ irgendwie verwertet oder nach vorne gespielt. Und dann halt Situationen, in denen wir einen Freistoß haben in der eigenen Hälfte, dass das dann nicht direkt irgendwie in den Strafraum und ins Tor geht, okay. Aber der Ball wird halt nicht mehr nach vorne gespielt, sondern er wird nach rechts zu Ermin gespielt. Ermin spielt ihn dann zurück zum Torhüter. Und das funktioniert so halt nicht. Und ich sehe auch ehrlich gesagt nicht, dass eben im Nachgang beschriebene offenes Spiel nach dem 1-0 für die Hertha. Nein. Sondern ich sehe ein Team, das nichts machen muss, weil es eh führt, das auch um Gottes Willen wirklich gar nicht in der Situation ist, jetzt das Spiel noch weiter gestalten zu wollen, weil die echt in einer super, super schwierigen Situation auch immer noch sind. Das wäre richtig brenzlig geworden. Das heißt halt null Risiko für die Hertha. Das war auf jeden Fall das Credo. Wenn wir treffen, dann ziehen wir uns erstmal zurück und lassen die kommen, denn das können die nicht. Und ich finde nicht, dass wir das Spiel offen gestaltet haben. Ich finde, dass wir angelaufen sind und immer wieder über links zur Grundlinie dann versucht haben, den Ball da reinzukriegen, was nicht funktioniert hat, weil wir einfach die Flanke nicht mal in den Strafraum bekommen haben. Und das war's dann im Prinzip auch. Also ehrlich, also da sehe ich nichts im Ansatz, was irgendwie ausgeglichen war oder so, sondern irgendwie ein bisschen cleverer Matchplan, der aufgeht, ja, für die Hertha und uns, der Eintracht, der einfach mal wieder nichts einfällt.
Ja, was mich, also gut, mein Credo seit Wochen ist ja uns mangels unseren Schiedenspielern an Qualität. Ich weiß auch am Ende des Tages nicht, warum wir ums Verrecken immer mit dieser Dreierkette spielen, weil hast du eine Zweierkette, kannst du halt einen mehr ins Mittelfeld stellen und das hätte vielleicht dieses Loch auch mal gestopft, was da ständig auftat. Genau wie du es auch sagst, Köhler, der bemühte sich wirklich, also der war auch immer anspielbar, suchte auch den Ball, suchte die Verantwortung, bekam halt nichts auf die Kette. Nee. So, was ja auch daran liegt, dass seine Mitspieler halt mal interessiert sich anguckten, was macht er denn jetzt wohl, statt auf die Idee zu kommen, sie vielleicht mal freizulaufen halt so, ne? Aber manche dann auch, wie gesagt, Hertha sicherlich ein Team, was Qualität hat. Die Michele Sanchez, der haute sich ja wirklich rein, der versuchte auch nach vorne offensiv an was zu bringen, aber biss sich da halt auch die Zähne aus. Und irgendwie lief da nicht zusammen. Was mir noch viel saurer aufstößt, also neben diesem ausgeglichenen Spiel zwischendurch mitnichten, nein. Wie gesagt, Hertha so im Handbremsenmodus und wenn die mal ernst machen, wird es sofort wieder gefährlich. Also die hatten die Chancen, wir nicht. Weil diese Aussage von Scherning, ja, das hat sich ja die letzten Wochen mal so überhaupt nicht angedeutet. Ich weiß nicht, welches Spiel er gegen Ulm zu Hause gesehen hat. Doch, das hatte sich angedeutet. Ganz, ganz bestimmt sogar. In Fürth war auch schon so ein Auftritt, wo du denkst so, Alter, wenn da ein Team mit einem sehr guten Plan kommt, wie sie uns rankriegen, dann fällt uns aber mal so gar nichts ein. So, ja. Also da hätten wir ja noch Stunden spielen können in Fürth. Man darf halt nicht ganz vergessen, die Tore, die wir zuletzt gemacht haben, die Punkte gebracht haben. Klar, meine Polter, das Tor gegen Ulm, das Ulm-Spiel ja irgendwie auch zu vergessen. Zum Vergessen. Gegen Hanoi, das Tor war halt so eine halbe Einzelleistung von Tempelmann. Gegen Darmstadt ähnliches, so ein halber Zufallstreffer, auch so durch die Beine geschossen von Tempelmann. In Karlsruhe fing das an mit einem sehr kuriosen Handelfmeter. Das ist ja nicht so, dass wir, wenn wir einen Ball haben, Tore rausspielen können. So richtig gegen gestaffelte Abwehrketten. Aber auch unser Umschaltspiel in Hanoi hat's funktioniert mal. Also, dass der Treffer dann war neben dem Schuss können plus Schussglück von Tempelmann sicherlich auch kein Zufall. Ich will das jetzt auch nicht kleinreden. Aber diese Aussage, das ist mir sehr sauer aufgestoßen. Wie ging dir das?
Ja, also ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Das ist einfach, es gibt einfach keine Konstanz. Und ich finde, das ist etwas, was mir da zu wenig thematisiert wird. Also man kann vielleicht sagen, es hätte sich, das war jetzt nicht absehbar nach dem soliden Auftritt im Derby letzte Woche. Auf so eine Aussage würde ich mich vielleicht noch einlassen. Aber die Mannschaft ist in ihrer Tagesform einfach unberechenbar. Und das ist nach Spielen wie dem gestern nicht schlecht. Weil das heißt, wir müssen in 2 Wochen nicht daran anknüpfen, sondern es kann sein, dass die Mannschaft wieder ein ganz anderes Gesicht zeigt. Aber es wirft halt, finde ich, sehr, sehr doll die Frage auf, warum Ergebnisse nicht mehr Ruhe bringen. Das Spiel gegen Darmstadt, dieser ja irgendwie überraschende Sieg, die Punkte in Karlsruhe, super. Warum verpufft das so? Also wo schwimmt das hin? Das finde ich komisch. Warum gibt das der Mannschaft keine Sicherheit? Und warum kann man darauf nicht aufbauen? Ganz offensichtlich nicht, weil wenn das der Fall wäre, dann würde sich daraus ja irgendwie was entwickeln. Und ich habe bisher irgendwie gedacht, okay, ne, wir sind ja so relativ stabil wenigstens aus dem Winter gekommen, nachdem wir ja kurz vor der Pause von Düsseldorf auch komplett abgefertigt worden sind. Und jetzt ist es einfach das vierte Spiel der Saison mit 5 Gegentoren. Ja, wollt ihr mich verarschen? Also, das ist, ne, und wir stehen immer noch so ganz gut da. Also ja, im Verhältnis zu dem, was so passiert, stehen wir noch ganz gut da. Was irgendwie sich völlig absurd anfühlt. Aber das macht mich irgendwie alles sehr, sehr ratlos. Und da, wo ich halt überhaupt, also da, wo ich Schwankungen sehe, ist in der Defensive. Die hat mal gute Tage und mal schlechte Tage. Und wo ich so überhaupt gar keine Entwicklung oder Veränderung sehe, ist halt die Offensive. Das ist das, was du gerade beschreibst. Auch die Spiele, die so ganz solide gelaufen sind, da haben wir halt hinten besser gearbeitet. Aber nach vorne ist das doch seit Wochen der gleiche Drei.
Ja. Damit sind wir da, wo auch der Aufsichtsrat zur Minute, wo wir das aufnehmen, drüber am Sprechen ist, nämlich beim Trainer. Ist das einfach ein unerklärbares Phänomen, dass komischerweise halt irgendwelche unerklärbaren Leistungseinbrüche sind, das Ganze aber an sich so eine Aussicht auf Erfolg hat? Oder ist das Trainer eigentlich das Team nicht mehr oder macht Fehler in Aufstellung, Taktik, Vorbereitung, keine Ahnung was? Oder ist das so einfach so ein psychologisches Moment, wo du sagst, okay, jetzt haben wir eine Länderspielpause, da es wäre Zeit für einen neuen Trainer. Und wenn du mit aller Macht, ganz egal wie sympathisch uns allen ja Daniel Scherning unzweifelbar ist, du musst diese letzte Patrone in die Kammer drücken, um sie auch abfeuern zu können. Wie siehst du das?
Ich verstehe einfach einige Sachen nicht. Ich verstehe nicht, warum es heißt, ja, Philipp kommt irgendwie, der struggelt mit dem Druck, dass die Kohlen da vorne allein aus dem Feuer holen zu müssen. Der braucht mal eine Pause. Dann kriegt er die Pause für ein Spiel, glaube ich, oder anderthalb Spiele. Seitdem spielt er wieder von Anfang an und macht alles alleine, schlägt die Ecken, er holt sich die Bälle im fast defensiven Mittelfeld. Versucht dann irgendwie Abschlüsse, die so ganz gut sind, dafür, dass er das irgendwie alles alleine macht. Aber so richtig Entlastung sehe ich da irgendwie nicht. Du hast es eben gerade auch angesprochen. Ich verstehe auch nicht, warum man mit Polter, warum man das nicht irgendwie anders managt. Ich finde das, also ein Stürmer, der offensichtlich irgendwie gerade hadert, dann beim Pausenstand von 3-0 ins Spiel zu setzen, das ist doch einfach, was soll er denn machen? So, und dann ist das Spiel zu Ende und dann heißt es, ja, der hat auch nichts gebracht. Denke ich, ja, aber ganz im Ernst, also was ist denn leichter zu verteidigen als ein Stürmer, der gegen einen 3-0 Rückstand anrennt? Weiß ich nicht. Also ich glaube, naja. Diese Formschwankungen, ich finde schon, dass das irgendwie gelenkt werden sollte oder kommentiert werden sollte. Diese krassen Wechsel innerhalb des Kaders, irgendwie Gomez über Monate, egal in welcher Form, spielt er von Anfang an, dann verschwindet er komplett. Nicolau ist überhaupt nicht da, dann spielt er zwei Spiele direkt in der Startelf. Also ja, man muss was probieren, aber so richtig irgendwie Sinn ergibt es, finde ich, retrospektiv nicht. Und dazu kommt für mich auch, dass ich nicht sehe, dass irgendwie individuell sich die Leute verändern beziehungsweise weiterentwickeln oder besser werden oder eine Ruhe gewinnen oder so, ja, sondern ich sehe eher ein tendenzielles Tief der persönlichen Form. Und das, ja, finde ich, sind dann über allem schon Trainerthemen.
Ja, also ich würde fast sagen, Baas eigentlich, der wirklich gut begonnen hat, seiner Zeit am Braunschweig, also knapp fast schon indiskutablen Leistung. also was der in Fehlpässen produziert hat in dem Spiel, dachte, oh Junge, ey, was ist mit der los? Das ist der Einzige, der wirklich noch macht, tut, probiert, und ich wüsste nicht, wo wir ohne den überhaupt stehen würden. Es sagt Tempelmann. So, also ohne ja. den, das ist ja der Glücksgriff überhaupt in dieser ganzen Saison.
Ja.
Weil ohne den, man hätte jetzt das fünfte Tor gemacht, aber
unglaublich. Ja.
Unfassbar. Und er entfacht halt immer wieder so ganz alleine diese Dynamik, weil wenn er mal ein bisschen Platz bekommt, den kannst du halt nicht stoppen. Das ist der, der überhaupt sowas wie ein Offensivspiel initiieren kann. So, und das ist der Hauptknackpunkt für mich, dass ich nicht sehe, dass da irgendwas besser werden soll. So, und wenn du dann halt diese Defensivschwankung drin hast, wo, das ist auch eine Trainerverantwortung, in der ersten Halbzeit auch wirklich klar war, was dir da spielen, funktioniert einfach nicht. Hertha hat einfach zu viel Platz. Und wenn du halt irgendwie einen völlig indisponierten Ivanov nach 30 Minuten rausnimmst und durch einen Ehlers ersetzt, so, du sagst so, ich muss jetzt hier irgendwie ein Zeichen setzen oder du stellst irgendwie um oder, aber es war mit Anlauf in die Katastrophe halt. So, und ich glaube halt ganz, ganz persönlich, nochmal, Scherning als Typ, brauchen wir nicht drüber reden, mega toller Kommunikator, auch immer ehrlich. Wie gesagt, kann jetzt über einzelne Aussagen natürlich diskutieren, aber grundsätzlich ist er ja keiner, der Dinge schönredet. So, gar nicht. Aber auch das ist ja so ein Mantra mittlerweile von mir, weil ich das Folge auf Folge auf Folge auf Folge erzähle, und diesmal, Gott sei Dank, kam diese Art Sätze ja wenigstens nicht so, ja, wir nehmen das positiv jetzt mit. Und das müssen wir mitnehmen und dann verbessern und dran arbeiten und verbessern und mitnehmen und dran arbeiten und verbessern. Und scheiße, es hat alles nichts gebracht. Es ist nicht besser geworden. So, es gab Auftritte wie im Derby, wo wir gallig waren, wo wir gegen, was ich, Karlsruhe und Co. nicht unverdient gewonnen haben, jetzt aber auch keine Bäume irgendwie ausgerissen haben. Aber Summenstrich unter der Saison bis heute, tut mir leid. Die Hoffnung schwindet, dass das noch was wird. Und da es kann uns keiner garantieren, dass es irgendwas bringt. Ich weiß auch gar nicht, ob das Geld dafür da ist und, aber ich muss sagen, ich nehme da keine Rücksicht, oder ich kann keine Rücksicht drauf nehmen, wie sympathisch mir der Trainer ist, welche Verdienste er in der Vergangenheit hat. Ich habe nicht mehr das große Zutrauen, dass das jetzt in Summe die restlichen 8 Spiele irgendwie besser wird. Und ich glaube, Eintracht muss diesen Joker ziehen und sagen, all in, neuer Trainer.
Ja, an dem Punkt bin ich tatsächlich auch inzwischen. Im Winter hatten wir ja noch gesprochen und eigentlich beide befürwortet, dass er bleibt.
Ja.
Ist auch okay. Also ich finde es auch legitim, das zu probieren.
Mhm. Muss man kurz unterbrechen, hatte auch viel Verletzungspech, muss man ja auch sagen. Ne? Also war ja
das
nicht
stimmt.
So, dass er da immer die super Möglichkeiten hatte. Das muss man ja schon in die Waagschale werfen. So, und dann sagen, gut, jetzt kommen dann nochmal wahrscheinlich neue Leute. Kam ja dann auch Kader nochmal ein bisschen aufgerüstet, Klammer auf, wieder scheiße für Eintracht, ist das wieder X-Leih-Spieler halt eben, statt dass junge Leute wie Marie, verstehe ich auch nicht, warum wir die bei 0-4, bei 1-4 oder irgendwie sowas nicht mal noch mal ein paar Minuten spielen lässt. Dieses ganze Konzept, was wir hatten, trägt jetzt halt schon nicht mehr. So neue Leute aufbauen, klar, Rebiger mit seiner Verletzung und, aber das trägt ja schon nicht mehr, weil du musst natürlich nur noch eine Leistung spielen lassen, und natürlich spielt kein Marie statt ein Tempelmann, natürlich nicht, ist auch nachvollziehbar. So, aber jetzt fängst du nächste Saison von vorne an, auch wenn du die Klasse hältst. Jetzt halte ich die Klappe, ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung.
Nee, ja, kein Problem. Ich finde, dass ich seit Feststehen des Klassenerhalts in der letzten Saison sich durchzieht, dass es einzelne Spiele oder Wochen gibt, in denen man denkt, warum genau passiert das jetzt gerade so? Und ich glaube, bei mir, also das erste Mal wirklich richtig aufrichtig stutzig geworden bin ich nach diesen richtig soliden Spielen im ersten Derby und gegen den HSV in der Hinrunde zu Hause, wo es irgendwie so wirkte, zu Hause läuft's. So, wir wühlen uns da jetzt rein. Richtig beschissener Start, aber jetzt reißen wir hier das Ruder rum. Und das hat nicht geklappt. Und seitdem bin ich irgendwie stutzig, weil ich denke, das ist irgendwie, finde ich, komisch. Mhm. Und was ich halt nicht mehr sehe, ist, dass unter dem aktuellen Trainer diese Formschwankungen verschwinden. Dass es sich etabliert, dass man zu Hause ordentlich spielt, tendenziell halt nicht verliert. Klar, also natürlich irgendwie gibt's mal Ausreißer, aber dass du irgendwie mal sagen kannst, boah, so von X bis Y die 6 Spiele, das war echt, also entweder die Leistung oder die Ergebnisse, irgendwas davon muss irgendwie mal über einen längeren Zeitraum annehmbar und ordentlich sein. Und da muss ich sagen, das sehe ich irgendwie nicht mehr. Und vielleicht reicht das sogar, weil halt einfach irgendwie die Konkurrenz so schlecht ist in dieser Saison, dass du jetzt diese fehlende Konstanz ummünzt in 2 weird gute Spiele und irgendwie auswärts beim HSV gewinnst oder so. Ich traue denen das zu. Das ist ja das. Und weil ich sie ihnen zutraue, bin ich halt umso frustrierter, da gestern irgendwie rauszukommen und zu denken, das war echt ein wichtiges Spiel. Schade.
Ja, sowas setzt sich halt in der Birne fest. Also es ist ja, Fußball ist ja nun mal zu einem sehr guten Teil Kopfgeschichte. Und das gestern hat im Kopf von den Spielern, hat da ganz gewiss nicht für Ruhe und Zuversicht gesorgt.
Nee.
So. Weil natürlich macht das da keiner mit Absicht, das ist ja klar.
Wir haben Nein.
darüber gesprochen, das ist nur eine wirklich bodenständige und integre Truppe halt. Aber irgendwas passt da halt nicht so. Und Scherning, als er kam, erinnern wir uns, und von Jens Hertel das Team übernommen hat, hatte ja mit wenigen kleinen, einfachen Anpassungen so ein Turnaround erzeugt. Mhm. Natürlich auch dieses, ne, neuer Trainer, neuer Schwung und so weiter und so weiter und so weiter. Aber er hat ja auch schon so ein paar kleinere taktische Sachen gemacht, ohne das Team jetzt zu überfordern. Und irgendwie dieses Händchen scheint er nicht mehr zu haben. So, oder nur noch punktuell, dass es punktuell wirkt. Aber auch das, was ich für mich persönlich die gesamte Saison durchzieht, wir spielen nicht gut, weil wir gut spielen, sondern wir spielen gut, wenn es der Gegner zulässt.
Mhm. Ja.
So, ich habe kein Spiel gesehen. Es wird Ausnahmen geben, wenn man sich das jetzt im Detail anschaut, aber im Großen und Ganzen kein Spiel gesehen, was wir gewonnen haben. Oder wo wir gepunktet haben, haben wir gesagt, wo ich hinterher sagen kann, ja, wir haben Gegner wie ein Spiel aufgezwungen.
Ja.
Wir haben den Gegner niedergerungen oder. So.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, ich finde auch, dass du das nicht musst. Also, das wäre total cool. Aber wenn du jetzt sagst, okay, wir siedeln uns eher an in der unteren Tabellenregion, es geht darum, die Klasse zu halten und so, wäre das noch nicht mal der Anspruch, den ich habe. Aber es gab einfach Spiele, in denen der Gegner schlecht war, und auch das konnten wir nicht für uns nutzen.
Und ich hab den Anspruch halt gegen Teams aus der benachbarten Tabellenregion. Wir haben gegen nicht einen gewonnen.
Die einzigen, von deren Krise wir so ein bisschen profitieren konnten, waren die Darmstädter. Ja. Die sind jetzt so ein bisschen weiter nach oben gerutscht wieder. Es sind noch nicht mal 100% der Begegnungen. Wenn wir einfach zu Hause gegen die direkte Konkurrenz gewonnen hätten wir jetzt eine Handvoll weniger Probleme. Und das finde ich wirklich nicht okay.
Ich meine, Hertha kam mit der größten sportlichen Krise der letzten Jahre zu uns und schießt uns 5-1 aus dem Tempel. Das gibt es einfach nicht. Das darf nicht passieren.
Nee.
Punkt. Und wenn ich mir das Restprogramm angucke, Münster, brauchen wir nicht drüber reden.
Super schwer.
9-Punkte-Spiel. Das musst du gewinnen schon wieder.
Ja, aber unbeschreiblich schwer.
Ja.
Ich meine, die gewinnen jetzt auswärts in Elversberg.
Die gewinnen bei eben in Elversberg.
Oh.
So, aber das ist, was ich Abstiegskampf nenne.
Ja.
Genau sowas. So. Paderborn zu Hause in Hamburg. Ja, wer weiß, so ein gemogeltes 1-0, wer weiß, ja, vielleicht passiert das sogar zu Hause Kaiserslautern in Regensburg. Wir alle wissen, wie dieses Spiel in Regensburg laufen wird. Düsseldorf in Elversberg zum Abschluss gegen Nürnberg, ganz ehrlich. Ich nochmal, für mich, die letzte Patrone muss her.
Ja, ich sehe auch einfach wenig Möglichkeiten. Ich finde, der Verein ist in der Situation, alles zu versuchen, dass wir die Klasse halten.
Ja.
Und ich bin kein Hire-and-Fire-Typ, wirklich gar nicht, finde ich eigentlich blöd. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, dritte Liga, Relegation gegen Cottbus, nein.
Derby gegen Hannover 2, ja, ein Traum mit war, ey, nein. Nein.
Es ist auch wirklich keine Bagatelle, da geht es um richtig viel Kohle. Und
es geht um Arbeitsplätze. Nein, kommt in Frage.
Und deswegen ist das, finde ich, gerade weil im Winter schon darüber gesprochen worden ist, ob man den Schritt geht oder nicht. Und es ist seit dem Winter nicht gleichförmiger geworden. Und wir stehen so viel besser auch nicht da. Finde ich, bräuchte es schon wirklich eine gute Erklärung oder eine Bedingung, an die man das knüpft. Also X Punkte in den nächsten Y-Spielen oder weiß ich nicht.
Unterm Strich kannst du sagen, dass Scherning zu Anfang der Saison, wo er auch gesagt hatte, spielerische Weiterentwicklung und, hat er sich übernommen, hat das Team überfordert. Das waren die entsprechenden Ergebnisse. Dann hat er das umgestellt, hat das ein bisschen in den Begriff bekommen. Jetzt sehr vereintracht. Schöner freudscher Fehler. Vereinfacht gesagt. Kam dann irgendwie die Verletzungsmisere. Dann war die Rückrunde da. Dann wurde es kurzzeitig besser. Nicht dauerhaft besser, aber grundsätzlich wurde es kurzzeitig besser, weil auch neue Spieler da waren. Bis das, was diese neuen Spieler ausgemacht haben, vom Gegner halt natürlich immer dechiffriert wurde. Und auch das ein Thema von Daniel Schern, dieser Plan B fehlt halt irgendwie. Wo du sagst, okay, ich habe es gesehen, ja, das ist jetzt scheiße gelaufen gegen Hertha, aber ich habe jetzt eine klare Idee, was ich dagegen machen kann. Und zwar Halbzeit war mal ganz, ganz anders und die werden jetzt mal ihr blaues Wunder erleben. Nö, da passiert eigentlich genau nichts. So, und deshalb schwindet bei mir zu sehr die Hoffnung. Nochmal, genau wie du sagst, der Verein ist in der Pflicht, alles zu tun, um die scheiß Klasse zu halten. Und das ist jetzt nochmal die letzte Patrone. Ich wiederhole mich, das ist die letzte Patrone, die du hast. Und die musst du jetzt ziehen, aus meiner Sicht.
Ja. Ja, also leider, aber...
ja, total leider, absolut. Bei.
Ja, ja, das sehe ich auch so. Aber
leider das Geschäft. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Es ist weder weißer noch schwarzer Rauch bisher aufgestiegen. Also die Entscheidung
blau-gelber Rauch
steht noch aus.
Okay.
Wir werden es weiter beobachten und kommentieren.
Ja, ich bin gespannt. Jetzt erstmal Länderspielpause.
Ja. Mal schauen.
Ja.
Und wer weiß, falls es passiert, wer wird der Nachfolger? Ich persönlich habe da so ein Träumchen. Manch einer wird wissen, um welchen Traum es sich da handelt. Für andere ist das vielleicht gar kein Traum. Manche haben auch eher Angst, dass dieser Traum sein eigenes Denkmal beschädigen könnte damit. Aber ich kann mir das nicht anders vorstellen, wenn Sie den ernsthaft fragen. Es geht natürlich um Thorsten Lieberknecht. Das macht er. Da verwette ich mein letztes Hemd drauf. Also auch mit Drittliga-Vertrag, mit allen Konsequenzen.
Na, ich bin gespannt. Ich kann, keine Ahnung.
Ich weiß auch nicht, ich habe mich auch nicht drum gekümmert, wann auch auf dem Markt ist. Diese Spekulationen sind mir auch alle egal.
Hauptsache nicht Tim Walter. Rest ist mir
solange es nicht Tim Walter kommt.
Ja, nee, das wäre schlimm.
Bruno Labbadia. Ach,
egal,
weiß ich nicht. Egal, also... Ja. Das wäre mein Wunschkandidat, bin ich ganz ehrlich. weil er hat nun mal nachgewiesen, auch in anderen Vereinen, dass es halt einfach kann. Ja, ja, der ist auch mal aus der Bundesliga wieder krachend abgestiegen und. Ja, aber jetzt einen kleinen Scheißverein wie Darmstadt hat man eh mal wieder in die Bundesliga geführt.
Ja, das stimmt.
So, und das Drama mit Duisburg in der dritten Liga haben wir auch noch alle vor Augen. Das war halt mehr Pech als alles andere. Also wenn es einer kann, dann er. In diesem Sinne machen wir einen Deckel heute drauf und gucken mal, was passiert.
Ich bin gespannt.
Das sind wir alle.
So ist es.
Wünsche noch einen schönen Abend, Anna.
Dir auch, Thomas. Danke.
Macht's gut,
allerseits. Ciao, ciao. Tschüss.